Wir sind einfach jetzt die 0.0 Gang. Welcome back, sage ich da mal, und damit eine neue Ausgabe. Achso, herzlich willkommen natürlich zur neuen Ausgabe vom Plausch, vom Tennisplausch Podcast. Tennis-Podcast. Oh. Wie immer an meiner Seite virtuell gegenüber Mitko. Das ist er doch. Da ist er. Da ist er schon wieder. Ich habe irgendwie vielleicht auch mal, manchmal denke ich mir, hey, einfach mal so ein bisschen, weiß jemand anders mal, den ich jetzt irgendwie eine Stunde oder so angucke, mit dem ich da rede. Aber nee, da ist es immer wieder die gleiche Fratze. Der heute hat einen anderen Hut auf, aber so. Sieht frisch aus wie immer, mit Brille. Und ich muss sagen, Mitko, schick. Wie geht's dir, mein Guter?
Danke, danke. Guck mal, ich mach was. Weißt du, ich biete dir hier eine kleine Show. Ich biete dir quasi ein neues Bild. Ich weiß, dass du langsam, weißt du, immer mit dem Gleichen reden und so, oh, jetzt setzt Schrambini sich eine schicke Sonnenbrille auf. Und weißt du, wie du mir vorkommst? Wie so ein Pokerspieler. Oder wie dieser, ja, wie hieß der auf RTL? Ich glaube, das kennst du gar nicht mehr. Das war so in den 90er Jahren. Ich glaube, Salvatore, der so Hütchenspiel gemacht hat. Und dann konnte man auf 50 € gewinnen, anrufen und sagen, das Hütle rechts nehme ich bitte. Und dann hat er aufgedeckt, oh, leider keine 50 € gewonnen.
Ich dachte, du kommst mit sexy Sportclips oder sowas auf RTL aus den 80ern. Aber
das kam auch, aber das kam so nach 22 Uhr.
Ja.
Oder 0 Uhr.
Ich und eher auf mehr. DSF natürlich. DSF. Wie lange gibt es eigentlich nicht mehr DSF, apropos Jahreszahlen? Kurze Frage an dich.
Boah.
Wann wurde DSF zu Sport 1? Die junge Generation weiß es gar nicht. Die
2015.
Kennen wahrscheinlich das. Nee, 2010 tatsächlich.
Oh.
DSF war damals das deutsche Sportfernsehen und wurde vor 14 Jahren, am 11. April, ziemlich genau vor 14 Jahren, zu Sport 1. So. So viel kurz zum Rückblick, aber Fun 10 Fact. Jährchen war nicht ganz so schlecht geschätzt. So.
Mitko. Sensationell. Schrambini.
Ich will
dich natürlich fragen, zweite Woche in Griechenland,
in
Heraklion. Ja. Was mich brennend interessiert, war das die gleiche Anlage? Also hat das nächste Turnier quasi auf der gleichen Anlage stattgefunden?
Ja.
Ja, aber das ist ja auch komisch irgendwie, oder?
Nein.
Okay, also praktisch auf jeden Fall, sehr praktisch.
Ja.
Aber nicht komisch.
Nein. Tatsächlich, um wieder ein bisschen ernster zu werden, ist das relativ häufig so, dass es bei den 15.000ern die gleiche Anlage ist, weil aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es natürlich für die Sportler angenehmer, wenn du einmal anreisen musst, bist im Hotel, musst nicht umreisen, musst nicht woanders hinfliegen, keinen Reise und so weiter, Stress etc. Und zum anderen natürlich für den Turnierorganisator auch besser, wenn er 2 oder 3 Turniere machen kann, wenn er es finanzieren kann, weil natürlich dann alles schon vor Ort ist. Und wenn du 3 Turniere an 3 verschiedenen Orten organisieren müsstest, dann wäre es natürlich deutlich viel aufwendiger. Der Hintergrund des Hotels bzw. dieser Turniere in den Hotelanlagen ist folgender. Und zwar haben die sich da einen ganz smarten Schachzug ausgedacht. Das Hotel hat 7 Hartplätze und auf jeden Fall deutlich mehr Sandplätze. Das müssten 4 und 3 und 1, ja, vielleicht auch 8. Kann sogar sein, dass es 8 Sandplätze sind. Und zwar haben die ja nur eine bestimmte Zeit offen. Also über die Wintersaison haben sie nicht auf. Also ich würde sagen, Februar, Januar, Dezember, November ist eigentlich zu. Und jetzt wollen die natürlich die Ersten sein auf der Insel, die das Hotel offen haben, um Gäste anzulocken. Können natürlich aber das Hotel nicht aufmachen für 10 Gäste, weil dann machen sie ja Minus jeden Tag. So kommt das Turnier ins Spiel, weil durch die Turniere, das sind dann 4 Wochen, wo die Turniere stattfinden, im ganzen März eigentlich. Und damit können sie das Turnier aufmachen. Es kommen genug Leute vom Turnier aus, weil die machen ein Frauenturnier auf dem Sand. Das Herrenturnier ist auf Hardcourt. Und dann hast du natürlich eine 64er Quali mit dabei, klar, mit Trainern, Spielern, Eltern und so weiter. Es gibt viele, die nicht im Hotel wohnen, das ist keine Pflicht, im Hotel zu wohnen. Viele wohnen außerhalb in einem Apartment, was natürlich auch sehr, sehr günstig ist, weil es nicht in der Saison ist. Es gibt aber natürlich auch viele, die im Hotel wohnen. Und das Turnier sagt auch ganz klar, wenn du im Hotel wohnst, dann hast du ein Recht auf Trainingsplätze. Dann hast du ein Recht auf eine Wildcard für die Quali. Deswegen habe ich ja eine Wildcard für die Quali bekommen. Dann hast du bestimmte Bonis, die du nutzen kannst, das aber nur für Hotelgäste sozusagen vorgesehen ist, beziehungsweise eine deutliche Priorität hat. Wenn du außerhalb schläfst, dann kannst du halt nur am Turnier teilnehmen, darfst aber die Trainingsplätze nicht nutzen.
Das ist clever.
So ist das dann so ein bisschen gesteuert und genau, und dann finden da halt 4 Wochen Turniere statt. Jetzt tatsächlich in der letzten Woche, kurz bevor ich abgereist bin, war wirklich jeden Tag kam ein Bus an mit 500 bis 800 neuen Gästen, neuen Leuten, weil jetzt natürlich die Osterferien in Berlin schon sind in dieser Woche. Und jetzt geht's quasi jetzt, natürlich die Osterferien gehen überall los, aber Berlin hat quasi die ganze Woche schon vorher. Das heißt, da war am Wochenende schon Anreisetag und dann füllt sich das Hotel. Das sind 600 Zimmer und es waren, ich glaube, nur 120, 130 Zimmer belegt übers Tennis. Und dann halt, wie gesagt, ein paar vereinzelte Gäste. Da waren auch andere Leute da, aber das würde ich behaupten, das waren jetzt vielleicht 10 bis 20 Zimmer, die dann noch zusätzlich belegt wurden. Genau, und dann kamen jetzt die ganzen Gäste, war dann letztes Turnier und dann ja, geht das so ineinander über, ne? Die ganzen, die rausfliegen, die reißen dann schnell ab und bis zum Wochenende sind dann eh nur noch 4, 5 Zimmer belegt, weil die Finalisten natürlich noch da sind. Der Rest haut er dann direkt ab. Aber Hotel, muss ich sagen, unglaublich, wirklich sehr schönes Hotel. Kann ich mir vorstellen, nochmal selber hinzufliegen. Wenn man da tatsächlich, ist ein All-Inclusive-Hotel, Buffet wirklich sehr, sehr gut, ein relativ neues, ein bisschen hellhörig die Zimmer, das ist das Einzige, was ein bisschen gestört hat. Ansonsten viele Pools, auch ein 50 Meter Bahnpool, wo dann auch wirklich ein Berliner Schwimmverein dort war, um jetzt Vorbereitung zu machen. Die Tennisplätze, ist mir direkt da. Also ich muss sagen, wirklich hat mich voll und ganz überzeugt. Und ich glaube, für 150 Euro im Doppelzimmer, all inclusive, kann man nicht so ganz so viel sagen. Und Flüge gibt es auch für 60, 70 Euro tatsächlich, wenn man sich früh drum kümmert. Direktflüge zum Beispiel von Berlin aus, gibt es aber von überall anders natürlich sicherlich auch. Also kann ich als kleinen Tipp euch empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Dann leite ich euch gerne weiter. Und wenn ihr ganz clever seid, weil es gibt, ich habe beim Hotel gefragt, ob die da einen Deal machen können, wenn ich jetzt hier ein bisschen Werbung mache für die, ob die irgendwas irgendwas machen. Sagen, nee, können sie gar nichts machen. Ich habe natürlich auch an mich gedacht, dass wenn ich da nochmal hin will als Gast, aber die Turniere, die Tennisturniere, die sind wieder die sind im Oktober, also am Ende der Saison dann quasi, wenn das Hotel noch offen hat, aber auch wieder genug Zimmer frei sind, um Turniere stattfinden zu lassen, finden die Turniere wieder statt. Ja, und da kann man natürlich da ein bisschen tricksen. Man kann natürlich sagen, man ist fürs Turnier da und hat dann, oh, da zischt er sich nochmal eins hier. 0,0, der 0,0 Mitkor. Genau. Und von daher, meldet euch und dann organisiere ich das.
Klingt sehr gut, Schrambini. Spannend. Ja. Klingt fantastisch. Also, ich glaube, du hattest da wirklich eine gute Zeit. Da geht so ein bisschen der alte Gastronom mit dir durch. Ich glaube, du standest auch so mit einem Notizblock und hast dann, oh, okay, alles klar, so und so viele Zimmer, wie ist das Essen hier, alles durchkalkuliert. Da geht der Gastronom und Businessman mit dir durch und
ja, das ist wohl eher. Ich habe dann immer so ein bisschen Blick für, okay, wie, was, wo, wie machen das. Ich würde ja auch sowas direkt machen, so ein Turnier da zu organisieren, irgendwo bei so einer Hotelanlage, dann selber sowas auf die Beine zu stellen, weil im Endeffekt muss er nur zu der ITF gehen, solche Turniere anmelden, muss halt ein Hotel finden, die da mitmachen und die verdienen natürlich gutes Geld. Also das Hotel sagt, hey, wir haben die Kapazitäten, wir können dir das zur Verfügung stellen und du kriegst dann pro Zimmer 30 Euro zum Beispiel pro Nacht und die zahlen dann ihre 100 Euro und 70 Euro gehen ins Hotel und 30 kriegst du als Provision. Klar, lohnt sich natürlich, wenn du dann da 200 Zimmer belegt hast jeden Tag über 4 Wochen. Natürlich musst du das Preisgeld bezahlen, aber da, klar, findest du da auch Sponsoren etc. Also hat mich immer schon ein bisschen gereizt. Mal gucken, ob das irgendwann noch passiert. Aber da ich habe immer, egal wo ich bin, das geht gar nicht anders. Also wenn ich irgendwo ja, bin,
ich weiß,
dann...
Ich kenne das.
Also wenn ich an der Bar...
So ein bisschen abtrainiert habe ich es mir inzwischen, ja. In der Zwischenzeit. Bin ein bisschen ruhiger geworden, aber...
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das abtrainieren kann. Aber wenn ich irgendwo stehe, in so einem Foodmarket oder sowas, weißt du, dann ist dann die Hütte brennt und da ist halt ein Verkäufer da und die Schlange, das sind halt 60 Leute, aber ich denke, ey, stell dir dann, da kannst du zweiten oder dritten da reinstellen, den du bezahlst und machst trotzdem noch Plus, aber irgendwie habe ich dann oft das Gefühl, die Leute kapieren nicht, dass sie dann, die sagen dann, ah nee, ich muss einen extra Mann bezahlen, das kostet mich dann 150 Euro am Tag. Ja, wenn du halt dann dreimal so viele Leute bedienen kannst, dann machst du auch dreimal so viel Umsatz. Ja, bei der Eisdiele war das, da habe ich mich tierisch aufgeregt im Sommer, das hat gedauert, da war eine Schlange wirklich von 30, 40 Leuten, ich habe gedacht, ey, naja gut, wie auch immer, zurück zum Tennis-Podcast. Genau. Um kurz nochmal das Thema abzuschließen mit Heraklion. War tatsächlich nicht ganz so cool, weil Lenny war ein bisschen erkältet, ein bisschen mehr, hat immer viel gehustet und konnte nicht wirklich trainieren, war dann tatsächlich wirklich ein Kampf, dass er einigermaßen fit wird, einfach für seine Matches. Hat sich jetzt nicht so wirklich schlapp gefühlt, aber wirklich viel Husten und so ein bisschen alle Symptome, die dazugehören, aber körperlich jetzt nicht wirklich platt. Deswegen war es ein bisschen ein Kampf. Wir haben tatsächlich auch gegeneinander gespielt, was natürlich eine grandiose Auslosung war dann. Wir haben uns natürlich totgelacht, als die Auslosung rauskam. Schrambini gegen seinen eigenen Spieler. Wäre dann kritisch gewesen, wenn ich ihn wirklich schlagen würde, weil dann, ja.
Dann ist die Beziehung beendet, würde ich sagen, die geschäftliche. Ja.
Nein, aber das kann ich ja nicht machen. Das wissen auch alle. Ich habe mit Martin Kliesjan, der auch vor Ort war, den ich da kennenlernen durfte, der schon Rafa und Djokovic und alle geschlagen hat. Ein cooler Typ, coole Socke, mit dem dann auch drüber gesprochen. Der sagt ja auch, da sollte eigentlich verboten werden, dass ein Trainer dann gegen seinen Schützling spielt, weil natürlich ist das ja Manipulationsthema hoch so und so. Ich meine, man konnte auf das Match nicht wetten. Nichtsdestotrotz, klar, ich selbst wenn ich besser wäre als er, würde ich dafür sorgen, dass ich dann die entscheidenden Bälle dann halt ein bisschen neben die Linie spiele, weil ja, ich bin wegen ihm da, der ist 15, ich bin 37 und er soll da seine Erfahrung sammeln und nicht Schrambini soll ihn rausnehmen. Wobei er, glaube ich, echt ein bisschen, also wenn wir ein richtiges Match spielen würden, also er ist definitiv besser, keine Frage. Also er spielt deutlich besser als ich. Also eigentlich hätte ich keine Chance. Aber wenn wir gegeneinander spielen, habe ich das Gefühl, er hat so ein bisschen Schiss, weil ich ganz genau weiß, was er nicht mag und ich mache genau das, was er nicht mag und er kann dann schwer irgendwie da sein Spiel irgendwie, dass er mit dem Kopf dann so viel beschäftigt. Wir haben einen Trainingssatz gespielt, da habe ich 5-1 geführt, dann hat er dann aufgegeben, hat er gesagt, naja, das ist jetzt Ende, hat den Schläger in die Tasche geschmissen und gesagt, okay, reicht. Er hat gegen den Wind gespielt und wollte sich da selber ein bisschen eine Challenge auferlegen, dass er halt gegen den Wind spielt. Aber ja, es wäre sicherlich spannend, so ein ganzes Match. Wobei, wie gesagt, nochmal, spielerisch, tennistechnisch spielt er auf jeden Fall schon in einer anderen Liga.
Aber trotzdem eine coole Erfahrung, oder? So gegen seinen eigenen Schützling auf der ITF-Tour zu spielen.
Habe ich ja auch noch nicht. Das war ja auch so eine Kurzschlussidee. Ich muss natürlich einen iPin erstmal beantragen, kostet 70 €, dann natürlich immer die Startgebühren. Das ist klar, sind auch nochmal jedes Mal dann wieder 35 €. Wir haben dann so ein Pre-Turnier gespielt, die Pre-Quali ist dann auch nochmal. Also ums Geld ging es jetzt nicht wirklich, aber ist natürlich noch ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und klar, ich meine, ich bin 37, das war dann einfach so, komm, ich spiele da ein bisschen mit und gucke ein bisschen, was da drin ist. War natürlich sensationell, dass ich da dann gegen den Eingesetzten in der Quali gespielt habe, im ersten Turnier erst noch ein Match gewonnen habe da in der Quali und dann auf Center Court gegen den Eingesetzten spielen darf. Das war natürlich sensationell, im zweiten Turnier gegen Lenny. Also ja, das war ganz, ganz wilde Auslosung, ganz wilde Matches, aber es hat Spaß gemacht und im Endeffekt, ja, Lenny hat auch vernünftig dann doch performt, hat einmal Quali-Finale gespielt, was ihm einen ATF-Punkt gebracht hat. Im zweiten Turnier hat er dann gegen den Zweitgesetzten in der Quali in der zweiten Runde dann verloren. Aber ja, ich glaube, er hat doch das eine oder andere gelernt und dafür ist es ja da. Erfahrung sammeln, Erfahrung mitnehmen, die Erlebnisse abspeichern, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann, ja, geht's wieder zurück zum Trainingscourt und dann geht's weiter. Es war ganz spannend, weil er erzählt hat, Leute servieren, weil er einhändiger Spieler ist und retourniert gerne ein bisschen weiter hinten und sagte dann, hey, ich habe jetzt wirklich 2 Monate lang trainiert, dass hier mir jemand Surf and Volley in meine Rückhand, einen Kick in meine Rückhand spielt oder nach vorne läuft, dass ich damit umgehen kann, dass ich weiß, was ich machen muss, dass ich mal früh retournieren kann, dass ich auch, wenn ich hinten retourniere, weiß, wie ich retournieren muss, wie ich passieren kann oder ihm vor die Füße spielen kann, dann direkt reinrennen ins Feld. Solche Themen, meinte er, hat das wirklich hoch und runter trainiert. Und dann sagt er, dann kotzt ihn an, dass er hier zum Turnier kommt und spielt da gegen den Zweitgesetzten und der macht genau das Gleiche wieder und dann ist er, macht's halt wieder besser und ich komme mit dem, was ich trainiert habe, komme ich da halt nicht durch. Wo ich sage, ja, herzlich willkommen im Trainingsalltag und in dem, wie es halt läuft, um ganz nach oben zu kommen. Du wirst immer einen haben, der es wieder noch besser macht und dann sagt er, klar, und dann trainiert er wieder und irgendwann, klar, 4-5 Stufen weiter spielt er dann gegen einen Opelka oder gegen wen auch immer, der halt unfassbar serviert. Und klar, dann geht es auch darum, da wieder das Kleine rauszukitzeln und das eine Mal vielleicht ihn zu breaken. Und das reicht ja dann oft gegen die ganz großen Surfbots. Wenn die einen Break kassieren, dann ist ja meistens der Satz halb schon vorbei. Aber war ganz spannend, weil er sich wirklich aufgeregt hat und gesagt, das kann nicht sein, ich trainiere da so viel. Und dann kommt da wieder einer, der es wieder einen Ticken besser macht. Aber ja, der Junge steht schon, ich glaube, der stand jetzt irgendwie 900 oder sowas oder 1000 auch um den Dreh. Ja. Das ist halt, sag ich, jetzt gehst du wieder auf den Trainingsplatz und dann trainierst du mit solchen Leuten und wenn du das meisterst, dann kommt wieder einer, der steht 400, der haut dir dann auch wieder die Dinge um die Ohren. Ja, dann geht's wieder weiter zurück zum Trainingsplatz.
So sieht's aus. Aber interessant, dass er sich da aufregt darüber.
Ja, das hat ihn schon also so ein bisschen genervt. Er hat gesagt, ich habe das so trainiert und wollte eigentlich jetzt hier damit performen und hat dann gemerkt, klar, die Jungs machen es halt dann wirklich halt auch einen Ticken besser. Und dann zeigt er, dass er halt noch nicht gut genug ist. Und das ist dann klar, auch für ihn natürlich ein Anreiz, zu sagen, hey, ich will das besser machen, ich will da wieder zurück an den Trainingsplatz und dass das nicht mehr so vorkommt.
Definitiv, das muss auch die Einstellung sein. Also nicht dann quasi so sagen, oh, das ist viel besser, da kann ich gar nichts mehr machen. Ich habe so oft trainiert, sondern okay, alles klar, ich muss halt nochmal trainieren, noch mehr trainieren, gegen bessere spielen. Immer gegen bessere spielen. Das habe ich so oft das Thema im
Nicht
Club.
Nicht immer gegen bessere, aber hilft auch.
Ja, aber es ist meistens besser, gegen bessere zu spielen.
Das stimmt. Nein, weil aber die, ich wollte es gerade nur relativieren, weil... Ja, ich wollte es nur relativieren, weil es ja immer diese Eltern gibt, die sagen, ja, mein Kind muss immer mit Besseren spielen. Weil
Ach so,
diese
ja, okay.
Aussage
ja
quasi,
ja, ja.
Weil die Aussage dann quasi jetzt so missverstanden werden können, ja, ist immer besser, gegen Bessere zu spielen, ja, aber die Waage macht es auch mal gegen Schlechtere zu spielen und mit denen zu trainieren.
Selbstverständlich, gegen Schlechtere muss man auch spielen können, weil die sind oft auch sehr unangenehm, da sie halt irgendwie so einen Lulliball zurückspielen, mit dem muss man auch umgehen können und das können viele nicht. Es ist einfacher, gutes Tennis gegen einen sehr guten Tennisspieler zu spielen.
Das stimmt. Habe ich auch tatsächlich erfahren dürfen. Weil gegen die Nummer 1 seiner Quali habe ich mich frei gefühlt. Fand ich echt gut gespielt. Ich meine, gut, ich habe 2 Spiele gemacht. Vielleicht 1 oder 2 wären mehr drin gewesen. Aber ja, das war völlig in Ordnung. Und habe da echt, ja, fand es gut. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, das ist schon richtig vernünftiges Tennis dann. Und hast halt 6-1 verloren. Aber denkst du, ja, okay, aber war schön. Und schönes Tennis.
Ja, ich meine, ich sage ja, für das, dass ich nicht wirklich trainiert habe und dann spiele ich gegen die Tausender Welt, der wirklich jeden Tag zweimal 2 Stunden trainiert und das über die letzten Jahre, der klar jetzt den nächsten Schritt machen will, vielleicht irgendwann die 25er spielen, in die Challenger irgendwann reinkommen als Weitsichtziel. Ja, klar, es sind viel zu viele Welten weg von mir. Aber ich sage ja, dafür war es ja da, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Sport machen. Und ich habe ein cooles Zitat von der Spielerin gehört, als sie mitbekommen hat und so, dass ich dann verloren habe. Dann sagte sie, ja, wenn sie verliert, dann sagt sie sich immer, ja, dann war es wenigstens ein gutes Workout. Also man muss halt wirklich dann so alles geben und danach sagt man, gut, dann hat man halt ein bezahltes Workout, quasi in Anführungszeichen bezahltes Workout gemacht, weil man natürlich ein bisschen anderes Geld bezahlen muss, aber ja, dann war es wenigstens ein Workout mehr, das du gemacht hast.
Ja, man muss immer etwas Positives finden.
Auch absolut.
Wenn, ja. So sieht's aus, Strambini.
Absolut.
Fantastisch. Bei mir war nichts los, tennismäßig, aber fahrradtechnisch. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, wo du jetzt das Positive siehst. Ich habe mein E-Bike bekommen, ich habe mir eins bestellt gehabt, es wurde geliefert, zusammengeschraubt. Und dann habe ich gedacht, ich setze mich sofort auf den Sattel drauf und radel mal los. Wie so ein blutiger Anfänger. Weißt du, seit 12 Jahren, glaube ich, nicht mehr Fahrrad gefahren und dann gleich 3 Tage hintereinander volle Pulle irgendwie eine Stunde gefahren und dann auch noch wie ein Rentner die ganze Zeit im Sattel geblieben. Also weißt du, wenn du überhuppelt drüber fährst, bin ich wie ein Rentner einfach so sitzen geblieben im Sattel.
Ja.
Habe ich bereut.
Okay.
Ich hab seitdem Hüfte und Arsch habe ich. Also,
das Trägheitsmoment schlägt halt dann zu, ne?
Aber, hallo, und wie? Unglaublich. Ja, jetzt das Positive daran ist, dass ich sehr viel gelernt habe über, wie man einen Sattel richtig einstellt, weil den hatte ich natürlich auch in der falschen Höhe eingestellt und habe irgendwie den zu niedrig gehabt und deswegen war auch der Hüftbeuger irgendwie so belastet, wie er halt seit 12 Jahren nicht mehr belastet war und so. Ich habe solche Schmerzen, Trambini, wie, weiß ich nicht. Ich kenne aber diese Schmerzen, die hatte ich, glaube ich, nach besonders intensiven Matches oder ich weiß auch nicht genau, oder nach Fußballspielen, weiß ich nicht. Aber die Schmerzen kommen mir sehr bekannt vor.
Im Hüftbeuger, oder wie?
Ja, im Hüftbeuger, ja. Und es strahlt halt so in den Bauch rein und in den Arsch und so. Also echt nicht cool.
Aber es strahlt.
Aber,
das ist doch positiv, Mitko.
Ja, strahlt.
Ich
habe jetzt den Sattel richtig eingestellt. Ich habe auch meinen Heimtrainer, also mein Fahrrad zu Hause, richtig eingestellt, weil das war viel zu hoch eingestellt. Also auch richtig dumm.
Okay.
Jetzt ist alles richtig eingestellt.
Also wie kannst du kannst ja nicht Fahrrad fahren und also wie kommt es, dass du da einfach alles falsch einstellst?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe mich da nicht richtig damit beschäftigt. Ganz einfach. Das ist das Ding. Und
draufsitzen und los. Aber das ist doch so ein typisches Männerding, oder? Einfach irgendwas neu gekauft, das einfach aufmachen, die Gebrauchsanweisung auf jeden Fall nicht lesen.
Genau.
Also bei einem IKEA-Regal verstehe ich noch, aber selbst beim IKEA-Regal ist es ja auch so, und da muss ich mich mal mit einschließen, da wird schon mal eine Seite übersprungen oder so, komm, den Anfang quatscht, hör ich mal auf, mach mal bei Punkt 3 weiter, das Anfang ist ja Kickerlitzchen. Und dann schnell hast du mal irgendwie was vergessen und die Nummer 2 übersehen, dass das Brett halt so rum anstatt so rum muss und dann baust du zu Ende und denkst, oh, am letzten Teil, wo dann die Schublade quasi reingeschoben werden muss, denkst du, oh, Mist, Punkt 2 war, glaube ich, das Brett andersrum.
Da bin ich ganz komischerweise echt penibel. Aber da mit dem Sattel, das war echt.
Aber bei elektrischen Geräten auch?
Also
wenn du ein elektrisches Gerät kaufst?
Nee.
Da ist Gebrauchsanweisung, nur wenn es halt nicht läuft, oder?
Genau. Aber bei IKEA-Sachen zusammenbauen, da gehe ich wirklich Schritt für Schritt, weil ich schon, wie du schon gesagt hast, viel zu oft falsch zusammengebaut habe und es dann wieder auseinander machen musste, was echt Pain in the Ass ist. Oder es wurde von jemand anderem falsch zusammengebaut, der nicht auf die Anleitung geguckt hat. Und ich muss es dann wieder auseinanderbauen und dann wieder richtig zusammenbauen. Und das macht halt nie so richtig Spaß. Aber warum ich da mit dem Sattel mich da so ich hatte halt irgendwie so im Kopf, wenn man sich da hinstellt, so ungefähr auf Hüfthöhe sollte der Sattel sein. Das war dann so mein Maß. Und das ist halt nicht ganz richtig.
Ist das, wenn du auf dem Sattel sitzt? Wie stellt man denn ein? Ist es nicht so, wenn man drauf sitzt und das Pedal quasi nach unten macht, in die maximale
Amplitude
nach unten, dass dann das Bein quasi gerade noch so ein bisschen, dass es nicht ganz durchgestreckt ist. So kenne ich das. Aber
das ist aber ziemlich ungenau und da spielt es halt schon eine Rolle, wie stark angebeugt das Bein ist. Also es sollte irgendwie so zwischen 20 und 25 Grad Winkel haben, die Beugung. Aber man kann es halt richtig ausrechnen. Also du nimmst quasi ein Buch und klemmst es dir zwischen die Beine, richtig so bis ganz nach oben. Und dann misst du die obere Kante vom Buch bis zum Boden. Und diese Länge nimmst du mal 0,885, wenn du es ganz genau machen willst. Und dann kommt, Ahnung, bei mir kam dann 70,4 raus. Und diese 70,4 nimmst du von der Pedalachse bis zum obersten Punkt quasi von dem Sattel und das sollte dann die Höhe sein. Und es ist...
Du klemmst dir das Buch zwischen die Beine, wenn du auf dem Sattel sitzt? Nee,
zum Messen. Du stellst dich hin,
stellst
dich quasi ganz gerade hin, klemmst dir das Buch zwischen die Beine und dann nimmst du ein Maßband, also das muss jemand machen, du kannst es natürlich nicht selbst machen, so richtig.
Okay.
Und dann misst du die Länge quasi von der oberen Kante des Buches, die so ganz oben im Schritt ist, bis ganz runter zum Boden. Genau, und die Länge, also bei mir waren das 80 irgendwas, 80,2 oder irgendwie sowas. Und dann diesen Wert mal 0,885.
Krass, okay, ja, spannend.
Und das ist tiefer, als man denkt, also als ich dachte.
Okay.
Mein Sattel
also
war
bis zur Sitzfläche, oder wie?
Genau, bis zur Sitzfläche.
Okay.
Und da sind die Beine schon mehr angebeugt, als ich das eingestellt hatte, 3 Jahre lang.
Stark.
Ja, weil,
finde ich gut, dass du das dann auch jetzt, spätestens jetzt dann drauf kamst, nach den Anusschmerzen, gedacht hast, komm, ich guck mir das mal an, wie das jetzt hier eigentlich richtig aussieht, richtig funktioniert.
Ja, Mann, wie ein richtiger Anfänger. Ja. Also richtig, das ist genau das, was wir eigentlich predigen hier so beim Tennis, hey, besorg dir einen gescheiten Schläger, lass dich beraten, geh zu einem Trainer, lass dir das erklären und so. Und nicht Vollidiot, klar, Fahrrad, was kann das schon schief gehen? Ich setz mich einfach drauf.
Hast du nicht den Radfahrerplausch angehört?
Nee, habe ich nicht, ey. Scheiße, ja.
Siehst du?
Ja.
Das ist der Fehler.
Das ist richtig der Fehler, ja. Ich sag's dir, ich habe jetzt sogar so ein Sitzkissen zum Autofahren, dass ich so ein bisschen erhöhter sitze. Weil der Hüftbeuger
Okay,
so
jetzt kommt, jetzt gehen wir, Jetzt gehen wir in Rentnerplausch.
Jetzt gehen wir richtig in den Rentnerplausch.
Ich hab gerade erst gedacht, du sagst ein Sitzkissen für deinen Sattel, dass du so ein Gelkissen noch oben drauf legst, dass er sich dann an die Arschbacken schmiegt. Mhm. Aber fürs Auto ist natürlich nochmal Next Level. Also Mitko, da muss ich sagen, so langsam musst du dir Gedanken machen. Also Opa bist du offiziell noch nicht, aber inoffiziell quasi, weil wenn du jetzt noch mit dem Hut Auto fährst und noch ein Sitzkissen hast, dann fehlt nur noch dieses Fell ums Lenkrad rum. Ja, das kannst du dir dann auch noch anschaffen und dann bist du offiziell als Vollrennen eingestuft.
Ja, aber pass auf. So einen Sattel habe ich mir natürlich dann bestellt, also so einen richtig schönen breiten und gefederten Sattel, weil ich muss dazu sagen, das Fahrrad ist wirklich, wirklich schlecht gefedert. Beziehungsweise es ist gar nicht gefedert. Und der Sattel ist gar nicht gefedert. Also wirklich null Federung. Also habe ich mir so einen bestellt und was soll ich dir sagen? Tennis spiele ich jetzt auch mit
Federung.
Sattel mit Federung, ja. Gibt's auch, ja. Sattel mit Federung. Es gibt sogar die Stange, die Sattelstange, auch mit Federung, also das ist so eine Federung innen drin eingebaut, in der Stange, dass der Sattel dann einfach so die ganze Stange dann so mit hoch und runter geht. Naja, da gibt's Sachen, also da kannst wenn man da eintaucht in diese Welt, also da da blutet der Geldbeutel. Aber was ich noch sagen wollte, ja, ich bin schon in dem Game drin. Hey, Schrabin, ich habe gerade Tennistraining mit einem Schläger Gewicht von 225 Gramm.
Und mit einem was?
Mit einem 118er Kopf. Ja. Habe ich doch erzählt.
118er Kopf? Ich weiß, aber 225 Gramm, das ist ja Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und aber der ist so bequem zum Spielen. Und der ist, also die Technologie ist so vorangeschritten, dass du auch richtig Dampf auch spielen kannst. Natürlich, wenn du richtig, richtig Vollgas spielen willst und so, dann geht irgendwann die Kontrolle flöten. Aber so zum Training geben, einfach ultra entspannt. Also wirklich ultra entspannt. Und da habe ich gedacht, ey, den behalte ich einfach. Also es ist ein Prototyp, der ist ganz schwarz. Hat man ja schon. Und
du nimmst dann auch bald den Ballwagen als Rollator und dann, ich mache mir ein bisschen Sorgen mit Co. Also
ja, guck mal, ich habe noch einen anderen Hack, weil der Klacks, also dieser Ballwagen, den wir benutzen als für unser Training, der ist ja eigentlich ein bisschen zu niedrig. Also wenn wir quasi nach dem Ball greifen, nach links, also für Rechtshänder, mit der linken freien Hand greifen wir so in den Korb rein und holen die nächsten Bälle raus. Und da muss man so ein bisschen sich knicken, also zumindest bei unserer Größe. Und auch so ein bisschen das linke Knie beugen und man hat immer so eine komische Bewegung so nach links und deshalb, keine Ahnung, 8 Stunden am Tag und pro Stunde, weiß ich nicht wie oft, 100 Mal, 200 Mal. Jetzt habe ich einfach unter diesem Korb nochmal so ein Bis so ein Tritthocker. Also der ist vielleicht so, keine Ahnung, 15 oder 20 Zentimeter hoch, damit diese Kiste einfach ein bisschen höher steht. Game Changer, Schrambini. Wirklich Game Changer.
Das glaube ich dir direkt. Ich habe schon gedacht, du hast jetzt irgendwie Rollen mit Federung gekauft, die du dann hoch wie so auf so einem nicht Gynäkologenstuhl, sondern hier Zahnarztstuhl, das wollte ich sagen. Ja. Wo man dann so hochfedern kann und genau.
Das wär's noch, ja.
Anpassen kann.
Hey, man muss sich schon bequem machen.
Das ist ja unglaublich.
Da guckst du mal.
Ja, aber, stark.
Also man muss schon gucken. Also, du kommst auch bald in dieses Alter rein. Ich gebe dir jetzt schon mal die Hacks. Dann bist du gut vorbereitet.
Finde ich sehr gut. Apropos Hacks. Ich habe eine Geschichte, die ich mitbringen wollte und die ich mit euch teilen wollte. Und zwar gestern, ich kam ja dann zurück aus Heraklion, bin nach Wien geflogen, habe Lenny dort abgegeben, bin mit Flixbus wieder zurückgefahren, bin dann morgens angekommen, tatsächlich dramatischerweise ein paar Stunden später in der Gegenrichtung von wo ich gefahren bin, ist ja der Flixbus, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat oder auch nicht, ist ein Flixbus tatsächlich von der Fahrbahn abgekommen und sind mehrere Leute dort gestorben. Großes Busunglück, sehr dramatisch. Wie gesagt, ich war froh, dass ich dann zu Hause bin, als ich das gelesen habe, ist mir ein bisschen anders geworden. Natürlich dann auch mit dem Gedanken, dass ich sehr, sehr penibel bin beim Anschnallen. Und tatsächlich auch da, ich bin über die Nacht gefahren, habe mich auf zwei Sitze dann quer hingelegt zum Schlafen und war nicht angeschnallt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was bei vielen so ist, dass man sich im Bus einfach nicht anschnallt, was eigentlich ja völliger Schwachsinn ist, weil ja genau aus dem Grund, also bitte tut mir den Gefallen, schnallt euch an. Ich habe das ja schon mache das schon lange. Wer bei mir mitfährt, der hat sich anzuschnallen, sonst fährt er nicht mit. Auch hinten gibt ja viele, vor allem auch Jugendliche heutzutage, die schnallen sich nicht mehr an und hatte da tatsächlich auch wirklich schon härtere Auseinandersetzungen und gesagt, gut, dann steig aus und dann kannst du ein Taxi bestellen oder laufen. Ich nehme nur Leute mit, die sich anschnallen. Ja, sehr dramatisch, aber zurückzukommen zu der eigentlichen Geschichte, war ich dann angekommen, früh morgens, habe dann am gleichen Tag noch wieder Training gegeben in der Halle und dann standen plötzlich ein Papa mit, ja, einem, der war 14 vielleicht, seine Tochter war vielleicht 12, stand in der Halle und haben sie so gewunken, hallo, alles klar, dann ging ich hin auf Englisch, ja, wir sind von Amerika und wir wollten eigentlich einen Platz buchen, wir sind irgendwie jetzt 3 Tage hier und wir finden hier keinen Platz, also man kann hier nirgends Tennis spielen, weil alle Plätze belegt sind wegen den Abos und er wollte fragen, ob irgendeine Möglichkeit gibt, jetzt hier mitzuspielen für die Kiddies. Und ich hatte dann halt Jugendliche im ähnlichen Alter und von der Spielstärke hat der Vater sich das halt irgendwie angeschaut gehabt und meinte, ja, die spielen sehr, sehr ähnlich, die können auf jeden Fall mitspielen. Da habe ich schon gedacht, okay, ich hoffe, es ist jetzt nicht ein Papa, der jetzt seine Kinder irgendwie ein bisschen falsch einschätzt, sondern ich hoffe, das ist einer, der weiß, von was er spricht. Und habe dann kurz überlegt und habe gedacht, ja komm, hatte dann parallel einen anderen Trainer auf dem Nachbarplatz, der auch Kinder in dem Alter ungefähr hatte, gesagt, komm, lass uns die damit reinnehmen, dann tauschen wir die ein bisschen durch, das kriegen wir doch hin. Wieso nicht? Und für uns, also für die Kinder, die da Training hatten, ist es ja auch mal eine gelungene Abwechslung, wenn dann irgendwie mal komplett Fremde da sind und einfach mal mit denen zu spielen, ein bisschen Punkte zu spielen. Haben wir mit reingenommen, die haben dann tatsächlich ja knapp über eine Stunde auch mitgespielt, hat tatsächlich echt super funktioniert, von der Spielstärke war es echt gut, also die Kleinste, die war ein bisschen abgefallen, die war die Schwächste im Endeffekt in der Gruppe von insgesamt dann sechs Spielern, der Junge war dann eher unter den besten 3, würde ich behaupten, also es war insgesamt echt cool, hat gut reingepasst und hat dann auch noch 50 Euro uns geben wollen. Ich so, nein, passt, alles gut, das kriegen wir schon hin. Vielen Dank, dass ihr da wart und macht's gut und schön, dass ihr dabei wart. Wo ich danach mich da auf die Bank gesetzt habe oder dann später drüber nachgedacht habe und habe gedacht, wie cool eigentlich. Und da kommt eigentlich ja sonst keiner drauf. Also würdest du jetzt irgendwie, wenn du jetzt mit deinen Kindern nochmal Tennis spielen willst und du guckst halt und findest keinen Platz, weil alles halt ausgebucht ist wegen den Abos, würdest du einfach dann in die Halle fahren und dann irgendeinen Trainer fragen, ob die da mittrainieren können? Da würdest du doch irgendwie gar nicht drauf kommen. Also das war so, ich habe ja schon gesagt, in Dresden sind die Menschen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anders, aber hätte ich mir nie vorstellen können, dass es dann hier von einem Local in dem Fall ist. Aber in dem Fall fand ich es echt cool. Also ich hatte da Spaß dran und habe mich gefreut, dass die eine Freude hatten. Die Kiddies waren mega begeistert, weil die wollten einfach Tennis spielen und fanden es dann cool und ein bisschen noch gequatscht. Und ja, wie findest du das?
Also ich finde es gut, dass du das gemacht hast, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich wie dieser Vater da irgendwo hingegangen wäre und gefragt hätte, hey, also er hat ja nicht gefragt, ob sie mitmachen dürfen, oder? Also
Doch. Also der kam und hat erzählt, er wollte irgendwie Tennis spielen, die sind irgendwie 3 Tage hier und wollten Platz buchen, aber es war halt kein, also man kriegt halt keinen Platz, weil alles halt mit Abos belegt ist und er wollte fragen, ob die halt irgendwie, ob es eine Möglichkeit ist, dass die irgendwie mitspielen können. Und er wird auch was zahlen und so weiter und er wollte einfach, dass die Kiddies ein bisschen Tennis spielen, weil die gerne Tennis spielen.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass er es macht. Weißt du, wie ich meine? Also
ja, klar.
Nein. Ist ja völlig legitim. Hey, ist ja völlig legitim, da zu fragen und hinzugehen und zu sagen, klar. Hey, wie sieht's aus? Wie funktioniert das hier bei euch? Also vor allem, wenn du auch fremd bist in fremdem Land, dann hast du jetzt nicht immer einen Plan, wie es da läuft mit dem Training und find ich jetzt nicht dramatisch schlimm. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich denn mittrainieren, also ob ich denn aufgenommen hätte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich, natürlich hätte ich denn aufgenommen. Aber so in echt, weiß ich nicht, weil ich da auch immer so im Hinterkopf habe, die Eltern, ja, die bezahlen und hier die Stunde. Und ich meine, es gibt ja wirklich sehr penible Eltern und die dann mit so einer Strichliste kommen und ja, aber heute ist, keine Ahnung, 5 Minuten später haben wir begonnen und 3 Minuten früher aufgehört und so.
Ja, ja. Deswegen, ich zahle für ein Feiertraining und dann kommen da irgendwelche Fremde rein. Ja, klar. Ja, ich glaube, das gibt es überall. Ich glaube, das hat nicht wirklich was mit Schwaben zu tun. Ich glaube, das gibt es überall. Wir hatten dann die Möglichkeit, dann auf den dritten Platz tatsächlich auszuweichen, den auch dazuzunehmen. Von daher, wir haben dann Bundesliga ein bisschen gespielt, hoch und runter. Also es war für alle, glaube ich, echt eine ganz coole Sache. Und ich mache das, glaube ich, auch sehr abhängig davon, wie das zustande kommt, also wie derjenige auf mich zukommt und tatsächlich da auch, wie die aussehen. Also ich habe da schon gesehen, dass man sieht da irgendwie, das ist ja lustig, als Tennistrainer sieht man sehr, sehr häufig, kann derjenige spielen oder kann er nicht spielen. Also anhand von, also wenn ich jetzt 2 Minuten mit einem Eltern spreche und die 2 Kinder stehen daneben, dann würde ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut einschätzen können, okay, haben die Ahnung von dem, was sie da machen? Wie sehen die aus? Was haben die an? Auch wenn das komisch sich anhört, aber da kriegt man schnell das Gefühl davon. Klar kann man natürlich jetzt auch sich anders kleiden in dem Sinne. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Vater mit 2 Kindern, die können nicht Tennis spielen und die kommen zu mir und sagen, ja, was muss ich jetzt anziehen, damit ich wirklich da professionell rüberkomme, damit ich irgendwie besseren Eindruck hinterlasse, um dann so in der Trainingseinheit teilnehmen zu dürfen, dann könnte ich denen schon sagen, was sie dann besser machen und was sie nicht machen sollten. Aber ja, man kriegt da, glaube ich, schnell ein Gefühl dafür und von daher, da hatte ich ein gutes Gefühl bei und das hat sich dann auch bestätigt. Von daher, nee, alles cool. Also, und da lasse ich auch nichts drankommen. Also wenn da irgendwelche Eltern kommen und sagen, nee, da hat jetzt irgendwie, hat jetzt jemand Neues mit trainiert oder irgendwie, also sage ich, Leute, also bitte. Ja. Danke.
Aber was mich jetzt interessieren würde,
ja,
wenn du mich jetzt so siehst, irgendwo.
Ja.
Ich komme da so in die Tennishalle rein.
Habe ich gesagt, Kollege, du hast absolut gar keine Ahnung von Tennis. Was kommt der mit seinem 225 Gramm Schläger mit irgendeiner Mütze am Platz und sagt, hier kann ich hier mal mitspielen? Dann sage ich, ich glaube, du hast dich hier in der Halle verirrt. Du müsstest, da drüben ist ein Rentnerclub. Die spielen da immer ein bisschen Skat und Backgammon. Da kannst du dich gerne dazusetzen. Die haben, glaube ich, auch so gerade einen neuen Vorstandsvorsitzenden.
Ja, es ist, ja, würde ich wahrscheinlich auch denken, wenn ich mich sehen würde. Aber ich finde es so rum besser, als wenn man reinkommt und man sieht aus wie ein Pro und dann schlägt man den ersten Ball und hebt den Schläger wie eine Axt.
Ja, und ein Understatement besser als hier.
Ja.
Overstatement. Ja, das stimmt schon, ja.
Schon, ne? Ich habe auch früher schon, zum Beispiel, als ich in der Schweiz gespielt habe, habe ich ganz oft, also ich habe überhaupt gar keine Tennis-Shirts angehabt, sondern so Surfer-T-Shirts.
Ja, es gibt viele Spieler auch, die das machen. Also wirklich, die dann mit Hollister-T-Shirts dann Tennis zum Tennistraining kommen, wo ich auch denke, also das finde ich irgendwie ein bisschen Panne.
Ja, ich fand das aber cool.
Als Trainer? Ja, aber als Spieler?
Nee, ich bin zum Spiel hingegangen.
Zum Mädenspiel,
zum Mädenspiel, Interclub.
Und auch mit Flipflops und Badehose, oder?
Ja, teilweise auch schon, ja.
Du hast es komplett
durchgezogen. Ich habe auch mit Badehosen schon Tennis gespielt.
Also das finde ich auch. Also das ist, ja, aber die haben meistens keine Hose, oder? Manche, ja, doch, manche schon.
Doch, die haben so ein Netzdings.
Ja, okay.
Doch. Ja, okay. Und da siehst du halt echt aus wie ein Tourist, ne?
Aber wenn du als Trainer wie ein Tourist aussiehst, also man hat es auf jeden Fall, glaube ich, einen Ticken schwerer, wenn dein Tennisfachwissen, sage ich jetzt mal, auf X sozusagen gelegt ist an Bewertung, wenn du jetzt aussiehst wie ein Horst, dann ist das, glaube ich, dein Fachwissen ein bisschen unterhalb dieser X-Achse. Und wenn du jetzt aussiehst wie ein Profi und du hast deine X-Achse, dann glaube ich, dass dein Wissen ein bisschen überhaupt der X-Achse ankommt. Deswegen glaube ich schon auch, dass es nicht so unwichtig ist als Trainer, einen sehr, sehr professionellen Eindruck, auch was das Äußere angeht. Also da geht es einfach, ich meine, klar, das geht so ein bisschen neue Kollektion, neue Sachen anzuhaben, frische Schuhe und so ein bisschen.
Okay.
Einfach so, ja, ich glaube schon, das macht schon was her. Wenn die Leute dich dann kennen, dann ist das was anderes. Aber so, wenn der erste Eindruck, wenn jetzt beim neuen Schüler oder neuen Eltern, was auch immer, zu dir kommen, sich das angucken, das Training, glaube ich, macht das schon einen Unterschied, weil die dann
mit Sicherheit, ja,
eher den Eindruck haben. Das ist ja wie im Berufsleben auch, also Kleider machen Leute, bist du schick angezogen, dann halten sie mehr von dir, wenn du aussiehst wie ein Lump.
Ja, schon, aber nichtsdestotrotz mag ich das nicht, dass es so ist. Wobei ich natürlich schon verstehe, dass die Kleider natürlich irgendwo da dazugehören zum äußeren Erscheinungsbild und dass man, je mehr man in diese Richtung, also wenn jetzt ein Anwalt in Flipflops kommt, dann wird man auch denken, oh, aber wenn ich weiß, ey, das ist der Spezialist oder das ist die Koryphäe, dann kann er von mir aus anhaben, was er will. Also da kann er auch in Badeshorts kommen.
Weißt wenn du den Status hast, dann auf jeden Fall. Da gibt's eine geile Geschichte von, ich weiß nicht, ob es Mark Medlock war, bei Deutschen Suchen Superstars, so sicherlich ja auch geschaut, alle Staffeln. Genau. Da gab's, ich meine, aber es kann auch jemand anders gewesen sein. Auf jeden Fall kam der rein wirklich in Flipflops rein und sah aus wie der letzte Hund und kam dann rein und hat vorgesungen bei Dieter Bohlen. Also war schon Recall und hat, oder zumindest, also die werden ja dann erstmal vor gescoutet und klar, bevor sie dann vor die ersten vier Jurymitglieder stehen dürfen, da vergehen schon ein, zwei andere Songtests und der kam dann rein und das Erste, was Dieter Bohlen dann gesagt hat, ohne dass er es gehört hat, von wegen, ja, entweder du kannst gar nicht singen oder du singst richtig gut, eins von beidem. Also so ist es so einer, der dann halt entweder weiß, was er kann und ist völlig, völlig Latte, wie er aussieht, oder es ist halt ein Volltrottel, der einfach, ja, nichts kann und demnach auch so aussieht. Und ich glaube, der hat dann die Staffel auch gewonnen, weil er halt unfassbar gesungen hat. Das ging so dann in die Richtung, wenn du halt so überzeugt bist und weißt, dass du es sehr, sehr gut kannst, dann klar, dann kannst du auch in der Hinsicht dir erlauben, was du möchtest.
Dann bin ich wahrscheinlich voll überzeugt von mir, weil ich komme immer, also ich sehe nicht aus wie ein Tennistrainer, sagen wir es mal so. Wenn ich dann auf den Tennisplatz komme. Klar, man erkennt so an den Bällen, aber ich habe zum Beispiel nur einen Schläger dabei und sonst nichts. Also ich habe keine Tennistasche dabei und kein so ein großes Equipment. Ich habe halt meinen Rucksack oder Herrentäschchen, je nachdem, wie viele Stunden ich gebe, und halt einen Schläger. Wenn der reißt, habe ich halt echt geschissen.
Flasche Wasser?
Ja, natürlich habe ich eine Flasche Wasser, aber...
Dein Föhn?
Föhn manchmal, ja. Föhn habe ich manchmal dabei, ja. Der sorgt immer für Aufsehen. Mein Föhn.
Ja. Gerade überlegt, was braucht man da noch? Also ich meine, das meiste braucht man nicht. Also ich habe, klar, nehme ich nur eine Tennistasche dabei. Klar, natürlich habe ich einen zweiten Schläger dabei. Ich habe auch nochmal eine Wechselklamotten dabei, weil ich dann immer mal wieder mitspiele und anschwitze, dass ich mich umziehen kann. Was ich aber auch jetzt selten nutze oder selten brauche. Klar, Flasche Wasser, dann vielleicht nur ein Riegel, neues Griffband. Braucht man natürlich aber auch nicht jedes Mal. Also im Endeffekt, klar, als Trainer brauchst du deinen Schläger, eine Flasche Wasser. Das ist eigentlich das, was du brauchst. Oft hast du da deine Trainingsmaterialien, deine Hütchen, deine Markierung, sonstiges, dann vor Ort in der Halle oder dann im Auto. Aber dann wirklich zum Training gehen, ja. Ich glaube, mit einem Riegel, mit einer Flasche Wasser und einem Schläger kommt man, glaube ich, schon ganz gut.
Da kommt man ganz schön weit, finde ich. Und jetzt mal der x-fache deutsche Meister, Peter Sachse, der auch hier schon im Podcast war und der schon mit, was weiß ich, mit wem alles trainiert hat und auch Verbandstrainer war und was, also wirklich, der kommt mit einem abgeranzten Schläger auf den Platz, schiebt da seinen Ballwagen rein und kommt in Crocs. Mhm. Also je nachdem, wie du spielst, dann manchmal zieht er seine Tennisschuhe an, manchmal spielt er dann auch in Crocs. Und gibt halt sein Training und das Training kostet halt bei ihm, was weiß ich, wie viel. Ordentlich auf jeden Fall. Ja, und dann kommt halt so einer, der Hochglanz-Tennistasche, schönes, was weiß ich, Polohemd von, was weiß ich, was für eine Marke, schön hochgestellter Kragen, ganz neue Schuhe, die besten Socken und so. Und dann kann er keine drei Bälle ins Feld spielen und erzählt dir halt irgendeinen Quatsch. Kommt manchmal auch vor. Oder kommt oft vor.
Mit Sicherheit, ja, klar.
Dass man eben mit solchen Sachen dann das kompensiert, also das fehlende, die fehlenden Skills dann kompensiert oder wie auch immer. Muss natürlich nicht so sein, aber kommt auch mal vor. Deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch jetzt schon in so einem Alter. Das kommt auch mit dem Alter, glaube ich, dass dann einem dann auch scheißegal ist dann. So. Was die Leute denken sollen.
Ja, das stimmt. Das ist ja eh so ein Thema, was man immer wieder wo man sich viel zu viel Gedanken macht in meinen Augen, was andere Leute denken. Natürlich verstehe ich, man sollte vernünftig aussehen, natürlich gehört das dazu. Aber nochmal, wenn die Leute dich kennen, wenn die Leute wissen, was du kannst, dieses immer wieder drauf zurückkommende, ja, was denkt der von mir und hey.
Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite bleibt man tatsächlich vielleicht auch in Erinnerung. Also wenn man anders aussieht, ey, das ist der Typ, keine Ahnung, mit den Socken oder mit der Mütze oder wie auch immer. Wenn man einfach, oder mit den Surf-T-Shirts, der hat Verbandsspiel mit Surf-T-Shirts gespielt. Das sah überhaupt nicht aus wie ein Tennisspieler, aber hat alle platt gemacht. Und so bleibst du in Erinnerung. Wenn du aussiehst wie alle anderen, alle anderen Tennisspieler, dann bist du einer von vielen.
Ganz einfach. Brauchst du ja nur jetzt. Nur mal geh jetzt mal in die Comedy-Welt. Also wenn du jetzt über einen Comedian sprichst, es gibt, glaube ich, keinen Comedian, wo du nicht über ein Äußeres direkt auf ihn zukommen kannst und sagen kannst, das ist doch der, der das als äußeres Erkennungsmerkmal hat.
Ja.
Egal, ob der jetzt, ob jetzt einer immer auf dem Stuhl sitzt, um sein Comedy-Programm zu machen, der andere, der seine Frisur als Dreieck vorne an der Stirn runtergelt, der dritte, der dann immer diesen Polunder anhat, das sind ja klar, die haben dann irgendwas, was sie immer so machen, das wieder erkennbar ist, und wenn man drüber spricht und den Namen nicht direkt weiß, dann kann man was aussehen, kommt man da direkt drauf. Also ich kann dir bestimmt von den 20 bekanntesten Komikern, sind bestimmt 10 dabei, wo ich dir irgendwas Äußeres sagen kann, um den direkt zu erkennen.
Oh, dieses Bier, dieses 0,0 Bier, das hat einfach zu viel Kohlensäure.
Muss mal aufpassen im Podcast, ja.
Ja, das kommt nicht so gut. Ja, aber jetzt haben wir hier so eine Masterclass quasi gegeben in Marketing und Personal Branding. Es ist auch einiges passiert auf der Tour, aber ich würde sagen, das schieben wir jetzt mal beiseite, weil es gibt so viele Tennisseiten, wo man sich ja auch informieren kann, und auch so viele Podcasts, die das auch viel besser zusammen, die Infos zusammentragen, die da spezialisiert sind für die Tour. Wir sind eher der Unterhaltungspodcast, würde ich sagen. Und an dieser Stelle würde ich jetzt vorschlagen, dass wir jetzt mal schlafen gehen, beziehungsweise, Schrambini, hier noch einen kleinen Tipp. Ich weiß, dass du den nicht befolgen wirst und jetzt gleich kotzen wirst.
Jetzt
Gentleman, es gibt eine Serie jetzt. Von deinem Lieblingsfilm Gentleman, den du wegen mir angeschaut hast. Jetzt gibt's eine Serie, quasi ein Ableger, und ich feiere die Werbung natürlich jetzt extrem. Podcast
bei uns.
Bitte?
Machen die jetzt Werbung hier im Podcast für den Mega. Genau.
Guy Ritchie hat mich angerufen. Werbung. Der Ex-Mann von Madonna hat mich angerufen und gesagt, hey, pass mal auf, Hashtag Werbung. Sag doch mal bitte wegen der Serie Bescheid. Nein, ich bin einfach ein großer Fan. Und dadurch, dass wir jetzt zu einem anderen Tag oder an einem anderen Tag aufnehmen, zu einer anderen Zeit, das geht auf Kosten von meiner Gentleman-Zeit, Schrambini. Wir müssen jetzt hier an dieser Stelle den Podcast wieder in den Bahnhof fahren,
okay,
weil
okay,
es ist stark. Gentleman-Zeit.
Bevor wir denn aber in den Bahnhof fahren, ich gehe ja schwer davon aus, dass du den Podcast so schnell wie möglich auch rausbringst. Wir sind ja ein bisschen verspätet diese Woche dran, weil aufgrund meiner Rückreise das ein bisschen später kam. Aber ich habe gerade nochmal aufs Datum geschaut. Es sind tatsächlich mit heute, okay, der Tag ist fast vorbei, noch 4 Tage, Hashtag Werbung, wo Vivo Barefoot unser Partner ist für die Challenge Barfußlaufen. Und tatsächlich auch noch der 20%-Code gilt auf der viobarefoot.com-Seite mit Schrambini20. Noch die 4 Tage könnt ihr noch Barfußschuhe euch zulegen. Ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich das zu tun. Tatsächlich geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung wie du, dass du sagst, du kannst die engen Schuhe schon gar nicht wirklich anziehen. So Jogging-Schuhe finde ich noch okay, das geht noch. Aber ja, alles andere fühlt sich echt dann komisch an, gebe ich dir vollkommen recht. Ich mache auch wirklich meine Zehübungen und versuche da meine Flexibilität und die Zehen so ein bisschen weiter auseinander zu kriegen. Bin auf jeden Fall fleißig dabei, aber das, wie gesagt, nur noch ganz kurz als Abschluss. Genau. Wenn es dann nicht bis zum Ende März schafft, haben wir danach noch, ist dann ganz der Code ganz normal Schrambini. Da kriegt ihr immer noch 10% auf die Schuhe, aber klar, wenn ihr was zulegen wollt, dann macht's jetzt noch die nächsten Tage bis zum 31.03. ist er noch aktiv. Ansonsten, ja, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wie immer. Gerne die Glocke drücken und alles machen, was für den Algorithmus gut ist. Das hilft. Wir sehen immer wieder, es kommen neue Hörer dazu und neue Leute, die das vielleicht noch nicht gemacht haben. Da freuen wir uns natürlich riesig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, schreibt dem Mitko gerne. immer wieder gerne. Mich hat jetzt tatsächlich wieder eine Zuhörerin angesprochen, die tatsächlich auch wegen dem Hotel gefragt hat, ob ich das empfehlen kann, weil es vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut aussieht. Also ich helfe euch da gerne rund um Tennis in der Welt und mit Goya genauso, wenn irgendwas ist.
Mit Fahrrad-Einstellung.
Gerne. Genau, wenn es um Fahrrad oder alle Themen rund ums Rentnerdasein geht, dann meldet euch gerne bei Mitko.
Ganz genau.
wir machen eine kleine Sparten auf alles so Richtung Leistungstennis, Richtung Reisen, Richtung bisschen Turnierreisen, Coachings und so weiter. Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bei Mitko seid ihr richtig, wie gesagt, Thema Pedelec, wie der Arsch nicht brennt, in verschiedener Hinsicht. Rentner, rund ums Rentnertum und genau. Alle Fragen, die jetzt nicht reinpassen, könnt ihr einfach einen x-beliebigen schicken. Genau.
Das war's dann, Mitko. So sieht's aus.
Das war großartig.
Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns ganz bald. Ciao.
Ja. Hashtag Ende, Werbung Ende. Ciao.